Es hat sich geändert, dass die Goldbindung des Dollars weggefallen ist in den 70er Jahren und dass in der Zwischenzeit wir eine völlig andere politische Konstellation haben, wirtschaftliche Situation, und dass neue wichtige Player auf den Finanzmärkten aufgetreten sind, die sogenannten Schattenbanken, also Non-Bank Financial Institutions, wie es ganz offiziell heißt. Dann haben wir das Thema digitales Geld, Kryptowährungen, Stablecoins und was ganz aktuell wieder von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich hervorgehoben wurde, das Thema mit den Fremdwährungsspekulationen, den Devisenswaps, die in die Größenordnung 100 Billionen gehen. Da lauern große Gefahren und die Frage ist, wie wird dieses Finanzsystem beherrscht, gesteuert? Wer sitzt an den Hebeln und wer steuert mit welchem Interesse? Das ist ja genau der Punkt, der gerade seit der Amtsübernahme von Donald Trump in den USA immer massiver in der Diskussion steht.
Sie sprachen gerade von Fremdwährungen. Was ist darunter zu verstehen?
Das sind einfach Devisen. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Fonds Geld in den USA anlegen will, dann hat er ja das Problem des Währungsrisikos. Wir haben es ja gesehen, der Dollar hat ja gegenüber dem Euro in den letzten Monaten um 10% abgewertet. Das wird eben mit Währungsabsicherungsgeschäften abgesichert. Und wenn diese Absicherungen nicht ausreichend sind oder nachschusspflichtig werden, dann wird es kritisch, weil dann diese Geschäfte, die in der Regel alle über Kredite laufen, nochmal nachfinanziert werden müssen. Und wenn dann die beteiligten Kreditnehmer das nicht können, dann wird es brenzlig, wie wir gesehen haben letztes Jahr bei der Yen-Krise, wo auf mal aufgrund dessen, dass die japanische Notenbank angekündigt hat, die Zinsen in Japan zu erhöhen, auf einmal diese Währungsspekulationen zusammengebrochen sind und es dann Eingriffe von den Zentralbanken gegeben hat, um die Situation zu retten.
Wir sprechen ja auch in dem Zusammenhang mit dem Dollar als finanzpolitische Waffe. Was ist darunter zu verstehen?
Es sind zwei Gesichtspunkte. Zum einen, was eben auch schon unter der Biden-Regierung stattgefunden hat, jetzt im Zusammenhang mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, dass eben Zugang zum Weltgeld, zum Dollar, erschwert wird für Länder, die eben als unfreundlich betrachtet werden, indem man sie von Zahlungsverkehrssystemen, SWIFT zum Beispiel, aussperrt oder deren Möglichkeiten behindert. Das ist genau der Punkt, da eben der Dollar das Geld ist, über das ein Großteil der realen Transaktionen läuft, wenn es um Warenverkehr geht, wenn es um Dienstleistungsverkehr geht. Wenn man da jemanden aussperrt, dann hat der natürlich Finanzierungsprobleme, muss auf andere Möglichkeiten ausweichen, die in der Regel teurer sind. Und das ist genau der Punkt, der jetzt in der Vergangenheit gelaufen ist. Und jetzt ist ja unter Trump das die Situation, dass der nicht nur sagt, wir wollen damit unsere Gegner schwächen, sondern er will ja auch seine Wirtschaftspartner, sprich zum Beispiel die Europäische Union, dazu verpflichten, den Dollar zu stützen, eventuell Dollaranleihen zu niedrigeren oder Nullzinsen zu halten, um eben die Rolle des Dollars als Weltgeld zu stärken.
Hat denn die Europäische Union oder die Eurozone besser gesagt Interesse daran?
Nein, aber sie sind halt abhängig. Der Punkt ist der, dass es die europäischen Banken nicht mal geschafft haben, ein digitales Geld vergleichbar, ein aktuelles, schnelles Zahlungssystem auf die Beine zu stellen, vergleichbar wie PayPal oder anderen Systemen, dass da die europäische Finanzindustrie noch zu zersplittert ist. Die Europäische Zentralbank versucht nochmal jetzt mit dem digitalen Euro hier nochmal nachzuziehen. Aber der zentrale Punkt, was Europa betrifft, ist eben, dass es zu wenig europäische Kredite gibt. Denn der deutsche Markt ist viel zu klein, um auf dem Weltmarkt eine Rolle zu spielen. Und es gibt eben kaum europäische Kredite, weil eben die nationalen Egoismen dagegen stehen, hier der Europäischen Zentralbank zu einer starken Position zu verhelfen.
Sie sprachen gerade vom digitalen Euro. Was kann man darunter verstehen?
Es geht um ein digitales Geld, vergleichbar den Stablecoins, wie es in den USA ja jetzt massiv propagiert wird, aber eben nicht als privates digitales Geld, sondern als offizielles Geld. Das heißt, ich habe in meiner elektronischen Börse dann Euros, echte Euros, die von der Europäischen Zentralbank herausgegeben wurden und garantiert werden. Wenn ich heute eine private Bank verwende, dann ist es ja immer so, ich nutze einen privaten Geldvermittler. Wenn der pleite geht, und es passiert ja immer wieder, dass auch in Europa Banken in die Insolvenz gehen, dann ist auch mein Geld weg. Während wenn ich eben einen digitalen Euro habe, dann habe ich eine Qualität wie Bargeld. Also das Geld auf meinem Girokonto ist ja nur ein Versprechen der Bank, dass sie mir Geld zahlt. Ob sie dieses Versprechen auch erfüllen kann, sehe ich erst, wenn ich das Geld abhebe. Dann sehe ich, ob ich Bargeld bekomme oder nicht. Und beim digitalen Geld würde das eben wegfallen, weil es direkt von der Zentralbank garantiert wird.
Sie sprechen also von den sogenannten Eurokonten.
Richtig, von den Eurokonten, genau. Wir hatten ja vor Jahren schon mal ein Buch herausgebracht zum digitalen Geld unter dem Titel Das Geld gehört uns allen, wo wir uns auseinandergesetzt haben mit den Ansätzen von Microsoft mit Lira, ein digitales Geld zu schaffen mit Facebook. Und da haben wir das ja schon einmal dargestellt und auch dargelegt, dass wir diese Ansätze zu einem digitalen Euro für positiv halten, aber kritisiert, dass die Volumina, die den Bürgern zur Verfügung gestellt werden sollten, viel zu klein sind. Aktuell sind 3.000 Euro in der Diskussion, die diese digitale Börse maximal umfassen kann. Das gilt für alle, gilt natürlich nicht für die Banken, die ja direkt Zugriff auf die Konten der Zentralbank haben, und für manche Unternehmen, die selber eine Bank unterhalten, wie zum Beispiel die großen Automobilkonzerne, die als Teil ihres Konzerns eine Bank betreiben, und die haben dann direkt Zugriff, unbegrenzten Zugriff auf die Reserven der Zentralbank.
Also diese Eurokonten haben eigentlich die Funktion wie Wertpapierdepots. Also die Bank, bei der sie diese Gelder deponieren, kann nicht auf diese Konten zugreifen. Das macht nur die Europäische Union.
Das ist genau der zentrale Kern. Der Unterschied zwischen eben einem digitalen Geld und der Einlage bei meiner Bank ist der, dass eben das digitale Geld weiterhin mir gehört, und zwar vielleicht von einer Bank jetzt verwaltet wird, wie ein Depot. Genauso wie ich einem meiner Bank sage, kaufe eine BMW-Aktie oder verkaufe eine BMW-Aktie, kann ich dann sagen, ich kaufe ein Produkt und sage dann der Bank, nutze mein digitales Gelddepot mit Zentralbankgeld, um den Kauf abzuwickeln.
Unter Zentralbank verstehen Sie jetzt die Europäische Zentralbank?
Korrekt, ja.
Sie sprachen ja von Kryptowährungen. Wie wichtig werden die in Zukunft?
Das ist der offene Punkt. Da muss man sehen, dass ja in den letzten Jahren aufgrund größerer Missbräuche mit digitalem Geld die Volumina zurückgegangen sind. Jetzt unter Trump, der ja angekündigt hat, Kryptowährungen und die sogenannten Stablecoins zu fördern und selber digitales Geld herausgibt, wird hier erwartet, dass das nochmal zunimmt. Aber dabei muss man unterscheiden, reden wir über Kryptogeld, wie zum Beispiel beim Bitcoin, hinter dem kein Wert steckt. Das ist einfach, der Wert ergibt sich nur aus der Seltenheit, weil jemand sagt, ich will sowas haben, aber kein realer Wert dahinter steht. Und von daher auch die großen Schwankungen in der Bewertung eines Bitcoins vorhanden sind. Die sind eigentlich nur nutzbar für illegale Geschäfte, wo es also nicht darauf ankommt, ob der Wert um 10% oder mehr oder weniger schwankt, sondern wo eben die Margen, die mit diesen Geschäften getätigt wird, viel höher sind, weil es zum Beispiel illegale Drogengeschäfte geht, um Geldwäsche und so weiter. Das ist klar, die Bereiche sind schwerpunktmäßig im illegalen Bereich. Ansonsten ist es wie in den vergangenen Jahrhunderten mit den Tulpenzwiebeln, da steht ja hinter dem einzelnen Bitcoin kein Wert. Was anders sind zu betrachten, diese Stablecoins. Stablecoin ist digitales Geld, also ich habe Geld in einer digitalen Geldbörse, in den Wallets, wie sie heißen, und wo dann der Betreiber dieses Geldes sagt, ich habe diese Gelder mit Zentralbankgeld, also mit offiziellem Geld abgesichert. Das heißt also, er legt ein Geldvolumen von 100 Milliarden auf und sagt, ich habe dafür im Hintergrund 100 Milliarden an sicheren Reserven angelegt. In der Regel sind es dann eben Staatskredite, Staatspapiere, in der Regel eben US-Treasuries, also Schatzanweisungen. Da ist eben das Problem, ist es wirklich so, dass diese Gelder vorhanden sind? Weil wir hatten ja gesehen, wie gesagt, in der Vergangenheit, dass da größere Missbrauchsfälle gab, dass diese Gelder mehrfach verwendet wurden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn aufgrund von Krisenerscheinungen viele Menschen ihr digitales Geld in echtes Geld umtauschen wollen, dass dann diese Reserven vielleicht nicht mehr so viel wert sind, als sie es mal waren, oder aufgrund dessen, dass große Volumina schnell verkauft werden müssen, dann der Kurs sinkt. Und dann kann es sein, dass dann eben Krisen auftreten, weil eben die Besitzer des digitalen Geldes kein reales Geld, äquivalentes reales Geld dafür bekommen. Der Vorteil dieser digitalen Gelder ist ja die schnelle Transferierbarkeit. Also ich kann Kauf und Verkauf unmittelbar abwickeln. Nicht so, dass ich wie bei uns warten muss bis zum nächsten Tag, bis die Bank dann den Vorgang gebucht hat, sondern ich habe eine unmittelbare Bestätigung, dass die Transaktion erfolgt. Und das ist genau der Punkt, den eben die Europäische Zentralbank mit ihrem digitalen Geld auffangen will, weil sie sagt, wir machen ja unsere ganze Währung überflüssig, wenn es dann nur noch digitales Geld gibt und eventuell digitales Geld nur noch auf den US-Dollar abgestützt. Also von daher ist es auch so ein wichtiger Punkt, europäische Währungssouveränität zu erhalten.
Und auch die Möglichkeit, Bargeld zu bekommen.
Richtig.
Das alles wird heute Abend diskutiert im Eine Welthaus. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Das heißt, also, unsere Hörer können es noch schaffen, heute dahin zu gehen. Aber Sie haben noch einen anderen Termin.
Ja, ich denke, wir werden heute das Thema, haben wir jetzt gerade im Gespräch gesehen, wie umfangreich das ist. Wir werden einsteigen, anreisen und werden dann zum Beispiel auf das Thema Europäische Zentralbank, europäisches Geld dann sicherlich dann nach der Sommerpause nochmal in einer zweiten Veranstaltung gezielt drauf eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns mit dem Thema davon noch länger beschäftigen müssen. Trump wird schon dafür sorgen, dass da neue Themen aufgerissen werden.
Dabei kommen auch Themen zu Gespräch, die Sie in Ihrem Buch »Das Geld gehört uns allen« schon publiziert haben.
Richtig, also das Buch, sind wir ganz stolz drauf, ist eigentlich, obwohl es jetzt schon wieder ein paar Jährchen alt ist, immer noch aktuell, gerade an diesen zentralen Punkten, wo es um die Bewertung dieser neuen Geldformen geht, weil letztendlich geht es immer darauf, wer ist der Garant des Geldes? Und wenn ich eben eine private Institution als Garant des Geldes habe, habe ich immer die Gefahr, dass eben diese private Institution Insolvenz geht. Während wenn ich eben eine Zentralbank habe, dann muss schon die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen, dass dann auch eben die Währung zusammenbricht. Also insofern habe ich eben, wenn ich ein offizielles Geld habe, ein staatliches Geld habe, habe ich immer die Wirtschaftskraft dieses Währungsraums hinter diesem Geld. Und das ist eine ganz andere Sicherheit, als wenn ich eben ein privates Geld habe, auch wenn die Melanie Trump, also die Frau des Präsidenten, jetzt eigenes digitales Geld herausgegeben hat und dabei, ja, ganz klassisch der Verdacht aufgekommen ist, dass einige Menschen vorzeitig Zugriff auf dieses Geld hatten und sich damit zu günstigeren Konditionen eindecken konnten. Also im privaten Bereich, weil dieser Bereich eben noch sehr unreguliert ist, ist Missbrauch eigentlich an der Tagesordnung.
Wobei in den USA ja die Notenbank nicht staatlich ist.
Das ist richtig. Die US-Notenbank ist nicht staatlich, aber ist natürlich unter staatlicher Kontrolle. und Führung. Und das ist ja genau aktuell der zentrale Punkt, warum über die Rolle des Dollars als Weltgeld diskutiert wird. Nicht deswegen, weil der Dollar vielleicht schwach oder weniger schwach ist, sondern darüber, ob die amerikanische Zentralbank weiterhin das Geld nach geldpolitischen Grundsätzen steuert oder ob die Regierung es nach allgemeinpolitischen Grundsätzen steuert. Und das ist genau der springende Punkt, an dem diese Unsicherheit auftaucht, weil man eben nicht weiß, wenn der Präsident die Zentralbank direkt unter seine Kontrolle bringt, ob dann in Krisenzeiten die amerikanische Zentralbank bereit ist, den anderen Zentralbanken Dollar zur Verfügung zu stellen, wie es eben zweimal passiert ist während der großen Finanzkrise 2007 bis 2009 oder bei der Pandemie, wo eben auch über US-Zentralbank Dollarengpässe in verschiedenen Ländern aufgefangen wurden. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn das in Frage steht, dann steht das ganze globale Finanzsystem in Frage. Und deswegen ist genau an dem Punkt die große Diskussion und Unsicherheit, was passiert mit der amerikanischen Zentralbank, nach welchen Kriterien wird die gesteuert, weiterhin nach geldpolitischen Grundsätzen, was nicht heißt, dass das den Bürgern unmittelbar zugutekommt, sondern vorrangig den Banken und den Finanzinstituten oder nach Kriterien, die halt borniert nationalistisch US-amerikanisch sind.